herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin, moin, ihr Landratten! Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Heute mal wieder zu dritt. Haha, moin Anna, moin Max. Hi.
Moin Kirill, hallo. Hallo Anna, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja,
hallo
da draußen. Ja, da haben wir unsere Grinsebacke zu uns wieder geholt.
Ich freue mich jedes Mal,
ja, das,
wenn ich mich selber einlade. Das,
wir werden das noch sehen, ob du dich heute freust. Heute haben wir eine richtig schöne Veranstaltung hier am Mikrofon. Oh, ja. Heute präsentieren wir euch mal ein paar Geheimtipps, die aus unserer Sicht wahrscheinlich noch nicht jeder entdeckt hat. Und Max wird da uns, glaube ich, mehr zu erzählen können.
Ja, wir haben uns mal so überlegt, euch vielleicht ein paar Weinbauregionen, ein paar Stile zu zeigen, die vielleicht auch immer so ein bisschen unterm Radar fliegen und die unserer Meinung nach deutlich mehr Beachtung verdient hätten. Und so wollen wir halt einfach mal ein bisschen wieder wachrütteln, kann man
vielleicht. Wachrütteln finde ich gut. Das ist ein guter Ansatz, um hier mal was aufzumachen. Vielleicht erzählst du uns was dazu und Anna macht mal auf.
Oder so, machen wir so.
Ja, das ist die Aufgabenverteilung. Ich trinke, Anna macht auf, du erzählst.
Sehr gut, das klingt doch nach dem Plan. Genau. Wir haben also heute vier Weine vor uns. Wir starten jetzt mit einem Schaumwein, da ist Anna gerade dabei zum Öffnen. Wir haben dann einen Weißwein und noch zwei Rotweine. Und beim Schaumwein, es muss halt nicht immer Champagner sein, es muss nicht immer Prosecco sein. Wir haben auch schon viel über deutschen Sekt geredet, wir haben über englischen Sekt geredet, aber wo wir, glaube ich, bis jetzt noch kaum oder gar nicht drüber gesprochen haben, ist Franciacorta. Ein Schaumwein, den ich sehr, sehr spannend finde und mit dem man wunderbar arbeiten kann und der ja oft so ein bisschen unterm Radar fliegt.
Kurz eingehackt, Franciacorta, ja.
Franciacorta ist eine Region, die zeitgleich auch einen Weinstil festlegt und es war die erste DOCG, also die höchste Herkunftsgarantie in Italien für Schaumweine, die in der traditionellen Flaschengärung hergestellt werden. Also wir haben gleiches.
Also wir reden nicht über Prosecco.
Nein, wir reden nicht über Prosecco, wir reden über traditionelle Flaschengärung, so wie wir es auch in der Champagne oder beim hochwertigen deutschen Sekt eben kennen. Es kommt aus einem sehr, sehr kleinen, festgelegten Gebiet, ca. 3.500 Hektar am Südufer des Iseo-Sees. Das liegt ziemlich im Herzen der Lombardei, nicht weit weg vom Gardasee. Den kennen, glaube ich,
alle.
Menschen. Lugano. Oder vom Urlaub. Oder beides.
Lugano.
Ja. Aber es gibt nur ein Teil weiter, den wunderschönen Iseo-See. Und an dessen Südufer liegen die Weinberge für Franciacorta. Franciacorta wurde 1961 wurde der erste Franciacorta erzeugt, genau auf diesem Weingut, was wir jetzt auch im Glas haben, Belucchi. Belucchi ist der größte Produzent der Region, der bekannteste, aber eben auch der Erfinder des Franciacortas. Und das Spannende ist hier, dass wir einen Dosage Zero haben, also ohne zugesetzten Zucker. Es ist ein Millesimato dazu, auch noch 2015.
Was heißt denn das Millesimato?
Ja, Millesimato heißt Jager. Und somit haben wir eine vorgeschriebene Hefelagerzeit von 36 Monaten mindestens.
Okay.
Es ist ein sehr trockener, sehr würziger
Schaumwein. Ja, das finden wir jetzt mal raus.
Zero Zucker, genau. Zero Zucker, das giebelt uns den Gaumen auf jeden Fall einmal trocken.
Also schon, wenn man reinriecht, hat man diese typischen Schaumweinaromen, dieses etwas hefige, briochige. Aber es ist eben immer ein bisschen, ich finde es immer ein bisschen gehaltvoller als jetzt oft in der Champagne zum Beispiel.
Aber extrem.
Wie hast du das eigentlich, du hast in der Champagne, ist es ja ein kühles, kontinentales Klima, sage ich mal. Und ich finde jetzt, so wie du schon meintest, ich finde es auch schon in der Nase ein bisschen opulenter, ist es in der Lombardei. Es ist ein Ticken wärmer, oder?
Es ist deutlich ein Ticken wärmer. Es ist jetzt für italienische Verhältnisse immer noch relativ kühl. Also kannst du jetzt nicht mit der Toskana oder Sizilien vergleichen. Okay. Aber es ist, gerade im Vergleich zur Champagne, haben wir bestimmt 3, 4, 5 Grad.
Ja. Das riechst du schon so an der Fruchtextrakt, finde ich, so in der Nase. Es riecht alles wärmer und
die Frucht riecht reifer als in der Champagne. Und Es ist eine, was mich einfach an diesem Schaumann oder an der ganzen Region fasziniert, es ist sehr, sehr klein, 3.500 Hektar. Ja. Wir haben eine Jahresproduktion in der gesamten Region von circa 21 bis maximal 22 Millionen Flaschen. Mehr geht auch nicht. Mehr gibt die Region einfach nicht her.
Das heißt, die kaufen keine anderen Trauben dazu von irgendwo anders? Und
nein, darfst du nicht. Es ist ganz klar festgelegt.
Wie in der Champagne
dann. Wie in der Champagne auch. Nur jetzt mal, wenn wir gerade noch mal den Vergleich zur Champagne ziehen. Allein Moët Chandon produziert 45 Millionen Flaschen im Jahr. Das ist das Doppelte der gesamten Region Franciacorta.
Also ich frage mich sowieso schon langsam, ob die in der Champagne unterirdisch noch anbauen oder so viel Trauben wie da. Wahnsinn. Aber Franciacorta, also was macht es Franciacorta aus, dass das immer trocken ausgebaut wird?
Nee, es gibt auch süßere Varianten. Es gibt auch diese Brüt, es gibt auch wunderbare Rosés von dort. Franciacorta hat auch eine eigene Kategorie, die es nur im Franciacorta gibt, die heißt Sartène.
Nur im Franciacorta gibt, heißt die trinken es nur da oder was meinst du?
Nein, die nirgendwo anders hergestellt
wird. Okay, ja, ja, ja.
Das ist die Kategorie heißt Sartène und die Franciacorta Sartène haben immer, es muss immer ein Blanc de Blanc sein, also in der Regel ist es Chardonnay mit manchmal ein bisschen Pinot Blanc noch dazu. Und was das Besondere ist, sie haben ein bisschen weniger Kohlensäuredruck, sie sind ein bisschen weicher. Das Sartène von Seide eben kommt es her, dass es ein bisschen seidigeren Geschmack hat, weil er weniger Druck in der Flasche hat.
Wir haben ja mal, wir hatten, glaube ich, als Hendrik bei uns war, da hatten wir über Druck auf der Flasche gesprochen. Wisst ihr denn?
Oder? 5, oder?
Also, wie viel Druck ist denn auf so einer Flasche drauf? Nur mal so, Interesse halber.
6,5 in der Regel, 6,5 Bar.
Oh, kannst du einen Reifen mit aufpumpen?
Nö, das sind 3 Reifen.
Ja. Mit einer Flasche geht aber nur ein Reifen als Druck raus.
Also ein Autoreifen hat ja so
2,2. Ja, bis 2,5 geht's,
je nach Auto. Je nach Auto und Reifen. Und das ist eben hier, das beim Schaumwein hast du deutlich mehr. Deshalb hast du ja bei den Schaumweinen immer diese Wölbung unten in der Flasche drin, um den Druck auszugleichen, weil sonst würde die Flasche einfach brechen.
Aber warte mal, also ein Röderer Kristall hat, das wurde ja, ich kenne die, ich dachte,
natürlich kennst du die Flasche von Röderack.
Nein, ich kenne nicht eine.
Aber Franciacorta hat er natürlich noch nie gehört.
Ich gleich klebe hier den Munster. Nein, ich kenne nicht die. Ich kenne die Anekdote oder die Geschichte dazu, wie diese Flasche entstanden ist.
Okay, wie ist die denn? Okay, das ist spannend. Verzeihung.
Also, wenn du dir die Flasche des Röderer Kristall anguckst, die hat einen flachen Boden, tatsächlich als eine der ganz, ganz wenigen Schaumweinflaschen.
Richtig.
Aber der ist ungefähr 2,5 Zentimeter dick, weil sonst würde es auch nicht funktionieren. Und das geht eben zurück auf die Zarenzeit, weil Röderer
Kristall wegen war Gift.
Auf das Gift geht zurück, dass die Flasche durchsichtig ist, weil er
sehen soll. Und der Boden eben ist so, dass man die Giftkörner sieht.
Nee. Also ich kenne die Geschichte anders. Ich kenne
so,
dass die Wölbung eben nicht sein durfte, weil er Angst hatte, dass in der Wölbung ein Sprengsatz versteckt wird. Und deshalb wollte er einen flachen Boden haben und eben die durchsichtige Flasche, damit man sehen kann, dass nichts in die Flasche reingemischt wird.
Ja, ist auch wichtig. Gift hat ja meistens viel Farbe.
Na, nee, es geht tatsächlich, ich kenne die Geschichte so, dass der Boden gemacht worden ist auf seinen Wunsch, damit ihm einer, die sind ja früher mit diesen Ringen, deswegen da kommt auch das her, dass der Kellner die eine Hand hinterm Rücken hält und mit der anderen einschickt, damit er ihm kein Gift ins Glas geben kann.
Nein.
Und so, dass, was kanntest du das? Was ist denn mit dir los?
Entschuldigung, ich bin nicht gelernt.
Und die Flasche so flach ist und durchsichtig, dass falls da Gift reinkommt, es löst sich nicht sofort auf, dass man auf dem Boden den Gift sieht. Also die Körnchen quasi.
Das würde ich ja bei einer Wölbung auch sehen.
Und würdest du, nee, siehst du ja nicht, weil das in den Ecken wird es ja dunkler oder sieht man...
Bei einer Weißglasflasche wird es in der Ecke nicht dunkler.
Ja, aber dann siehst du es nicht sofort, ja, mein Gott.
Mal, sag mal du als Physiker, mein Freund bei dem Podcast.
Also wenn ihr Geschichten kennt, Leute, schreibt die bei uns unbedingt in die Kommentare. Oder schickt uns eine Mail, wir erzählen sie dann weiter. Jede Anekdote ist willkommen.
Nein, also... Zurück zum Berlucchi mit seinem Schaumwein.
Waren wir jetzt beim Röderer
gelandet. Ich finde es eine spannende Alternative, wenn man einfach hochwertigen Schaumwein trinken will, der halt vielleicht nicht aus der Champagne kommt, der auch, wo man seinen Freunden vielleicht auch mal was Neues zeigen möchte. Und da bietet sich Franciacorta eben an. Und Franciacorta ist für mich auch nicht immer der klassische Aperitif-Schaumwein.
Das wäre jetzt noch meine Frage. Das
ist eben für mich auch immer in der Regel ein sehr guter Speisenbegleiter. Also das hier ist ja jetzt schon auch ein Schaumwein mit einer unglaublichen Komplexität. Und den könnte ich mir jetzt durchaus auch schon zum... Also den kann man sehr gut trinken, aber ich könnte den auch wunderbar essen.
Was ich nochmal cool finde, da ich hatte das Glück durch Max eben bei der Franciacorta-Veranstaltung teilzunehmen. Ich glaube, das war letztes Jahr. Letztes Jahr. Und da hatten wir dann eben auch eine Masterclass. Und die müssen natürlich auch auf den Klimawandel und so reagieren und haben halt eben wieder ganz alte, traditionelle Rebsorten wieder ins Leben gerufen, die halt sehr stressresistent, also sehr, sehr trockenheitsresistent sind.
Das machen ja viele im Moment. Genau. Also, oder man hört das immer öfter.
Das finde ich total toll, dass die Weinwelt darauf halt quasi reagiert und alte Sachen wieder hervorleben lässt, wo man halt sieht, dass die alten Rebsorten halt einfach eben auch schon die Möglichkeit hatten,
zu überleben,
auch zu wachsen,
klimatischen Bedingungen.
Und zu überleben, und das finde ich.
Genau, also im Franciacorta ist das der Erbermatt. Das ist eine Rebsorte, die in der Region schon vor 500, 600 Jahren angebaut wurde. Die hat man wiederentdeckt, die war fast verschwunden. Und heute dürfen bis zu 10% Erbermatt in einem Franciacorta mitverarbeitet. Es ist im Moment noch so ein Testballon. Man will eben gucken, wie verhält sich das. Ich habe jetzt so die ersten Schaumweine dieses Jahr probieren dürfen mit Erbermatt. Und ich glaube, ich sehe da schon eine echt große Zukunft drin. Weil gerade für den Weißburgunder wird es, glaube ich, in naher Zukunft schwieriger
werden. Ne?
Und das sieht man eben in immer mehr Regionen, die auf den Klimawandel reagieren. Auch die Champagner hat letztes Jahr Voltis zugelassen als neue Rebsorte, auch in so einem Versuchsballon, auch bis maximal 10%. Und auch in Bordeaux gab es jetzt so eine Bewegung. Also die Regionen denken neu.
Aber apropos Champagner neu denken, ist es jetzt nicht auch langsam so, dass die anfangen, sich andere Gebiete auszusuchen, zum Beispiel nach England gehen und da anfangen, Kram zu erwerben.
Aber die dürfen es ja dann nicht Champagner nennen.
Nee, natürlich nicht, aber die müssen natürlich auch auf den Klimawandel dann reagieren.
Ich glaube, dass da auch finanzielle Hintergründe sind und nicht nur, wobei England baut ja immer mehr an. Das hattest du ja mal erzählt, auch in einem Podcast, wo wir auch einen Schaumwein aus England
hatten. Genau, da hatten wir Night Timber. Also in England ist ein riesengroßes Thema, weil du halt dieselbe Gesteinsformation wie in der Champagne hast. Du hast diese Kreidefelsen, die man auch von Dover eben kennt, wenn man rüberfährt nach England. Und deshalb ist England schon interessant, weil du durch den Golfstrom du bist nicht so sehr.
Frühlingsfröste sind nicht so, oder?
Du hast nicht diese ganz große Frostthematik, aber du hast auch nicht diese ganz großen Hitzeperioden im Sommer. Ja. Und von daher wird England immer interessanter. Die großen französischen Schaumweinhäuser investieren im großen Stil in England. Und das sind Zukunftsinvestitionen, ganz klar. Also noch ist England relativ klein und es ist auch immer noch relativ schwierig. Du hast immer noch sehr viel Feuchtigkeitsprobleme. Aber in naher Zukunft wird es sehr viel guten Schaumwein aus England geben und irgendwann wird es keinen guten mehr, zum Beispiel aus der Champagne geben, weil es einfach zu warm wird.
Vielleicht kippt ja die Wetterstimmung wieder, wenn wir da alle hart dran arbeiten und unsere Welt etwas schützen. Nur eine einzige Frage noch zum Franciacorta. Was kostet der überhaupt?
Den kriegst du so für 38, 39 Euro.
Und wo?
Verschiedenste.
Und das DOCG, ne? Also die höchste Klassifizierung, die du in Italien da bekommen kannst.
Genau. Also es ist eine festgelegte Herkunftsbezeichnung. Ganz klar, auch die Produktionsmethoden sind festgelegt. Und wie gesagt, gibt es bei verschiedenen Online-Händlern, kriegst du auch beim vielleicht etwas besseren italienischen Feinkost. Und es gibt jetzt nicht nur den, es gibt ja auch viele andere Produzenten.
Bella Vista
ist noch ein sehr großer. Ja. Es gibt auch ganz, ganz viele kleine. Also es gibt ungefähr 150 Weingüter, die Franciacorta produzieren. Und es schmeckte fast alles wirklich sehr, sehr gut.
Ich finde das richtig cool und ich fand es auch spannend, als ich letztes Jahr mit auf dieser Masterclass war, da konnten wir eben auch die Grundweine für die Schaumweinproduktion verkosten.
Das finde ich auch spannend.
Das war harter Tobak, weil es extrem säureintensiv war. Also da du Säure ja riechen kannst, wäre es für dich nochmal anstrengender geworden.
Nee, ich habe das in der Champagne gemacht, das ist schon echt...
Spannend, wenn man sich dann überlegt, dass aus diesen Weinen so ein schmelziges Gerät dann irgendwie... Mit den Stirnlappen von hinten.
Ich finde Grundweine verkosten so ziemlich das Anstrengendste.
Ja. Das fand ich sehr, sehr
anstrengend. Aber es macht, und es ist nerdig. Also es ist schon eine richtige Nerd-Veranstaltung.
Das war geil.
Aber es ist mal ganz interessant. Aber lasst uns keine Zeit verplempern, wir wollen ja ein bisschen was schaffen.
Entschuldigung. Genau,
jetzt. In welches Land reisen wir jetzt? Weil es ist ein anderes Land.
Es ist ein anderes Land. Es ist nicht weit weg. Wir gehen so ein bisschen nach Osten. Wir fahren durchs Collio und kommen dann nach Slowenien, ins Barda. in die Region Bader und sind da bei Weingut Edi Simčić. Und das habe ich jetzt mal ausgesucht, so stellvertretend für Geheimtipp Osteuropa. Also Osteuropa tut sich einfach extrem viel, hat natürlich verschiedene Gründe. Die waren bis vor 30 Jahren hinter einem eisernen Vorhang versteckt. Jetzt gibt es unglaublich viele, oft auch viele Fördergelder aus EU-Töpfen und so weiter. Also gibt es unglaublich schöne Weingüter. Die Technik verbessert sich extrem und man kann in Osteuropa wirklich extrem spannende Weine entdecken. Ob wir jetzt in, das kannst du wirklich von Tschechien über Slowenien, Kroatien, aber auch bis nach Rumänien, Bulgarien, selbst wenn, vielleicht zählst du Griechenland auch noch dazu. Das ist unglaublich spannend, was da passiert in der Region. Und wir, ich habe jetzt hier eben stellvertretend Edi Simčić ausgesucht. Für mich wirklich der Ausnahmewinzer in Slowenien mit seinem 2021er Sauvignon Blanc. Das ist so einer seiner Einstiegsdrogen in seine Welt. Er macht dann auch Lagenweine, die dann teilweise auch sehr üppig im Holzfass ausgebaut sind. Aber das ist eben Sauvignon Blanc, so wie ich Sauvignon Blanc eigentlich auch gerne mag.
Ich muss sagen, ich finde das so spannend, weil das so viele Stile für mich miteinander vereint. Oder beziehungsweise Geschmack, Aromen. Dir schmeckt es, Kirill, anscheinend.
Ja, mir schmeckt es sehr gut.
Die Frage des Gesichts. Vorne der Gesichtsausdruck. Ich finde das ganz, ganz spannend, weil ich finde, du hast, also mal ganz davon abgesehen, dass wir 15 Volumenprozent haben, klatscht dich das schon ordentlich an die
Wand. Alter, die Bulle, nach der Bulle bist du dicht.
Jesus Christ. Aber ich finde tatsächlich, ich finde, du hast halt sowas leicht Grünes, was du aus dieser ganzen Neuseeland-Geschichte kennst, sage ich mal, aus Marlborough. Aber ich finde eben auch, du hast diese Stahligkeit, die du aus der Steiermark kennst, so.
Ja.
Finde ich einfach.
Bin ich bei dir.
Aber du hast eben auch diese Fruchtextraktigkeit, wie wir es zwar aus Neuseeland kennen, sage ich mal, aber zum Beispiel von Chlor-Henri, was wir bei uns mit auf der Karte haben. Ne? Also sehr, sehr seicht, sehr Maracuja-Schorlen-technisch
gearbeitet. Aber ich finde ihn sehr frisch. Also der ist so Zitrone reinbeißen.
Ich finde es jetzt gar nicht so zitrisch. Da gibt es andere Sauvignon Blanc-Vertreter. Für mich hat er ganz viel kräutrige Nuancen. Ich finde viel so Brennnessel.
Brennnessel, ja. Das ist schon ein bisschen Zitronenmelisse.
Ja, Zitronenmelisse finde ich gut, genau. Am Gaumen, finde ich, merkt man dann schon auch seine speckigen 15 Volumenprozent.
Ja. Hat
der Holz gehabt? Der hat ein ganz klein bisschen Holz gehabt, aber nicht gravierend. Und ist für mich ein typischer Vertreter für die Region. Es ist du hast da oft sehr hohe Alkoholwerte, weil du doch sehr warme Einflüsse teilweise aus der Adria-Gegend noch hast. Mm.
Und ist der auch in der warmen Gegend gewachsen?
Ja. Jetzt verstehe ich auch die 15% mit der Nähe zur Adria. Das ist natürlich warm.
So, der Schießschenke
rein. Diese Veneto-Ecke in Italien, cool. Aber ich finde das ja saustark. Ich finde das ein richtig geiler Garant-Tipp, wenn bei uns Leute ins Restaurant kommen, die sagen, ja, wir trinken gerne Sauvignon, aber die haben schon zu viel Steiermark und Deutschland, wollen wir alle nicht. Ja. Neuseeland, dies, das.
Deswegen heißt auch die Sendung heute auch,
mein Tipps. Ich weiß es ja, aber ich möchte einfach nur sagen, dass wir es eben halt auch wirklich dann aktiv anbieten und das ist nicht so, dass wir diese Position dann für uns behalten, damit wir sie abends saufen können nach einem Feierabend, ne? Sondern das kommt immer gut an.
Max ist ja immer viel unterwegs und der findet dann immer noch mehr Geheimtipps. Also.
Das ist ja tatsächlich ein doppelter Geheimtipp. Das ist ein Geheimtipp für die Rebsorte Sauvignon Blanc, weil es ist eben schon, was Anna gerade schon gesagt hat, dass er sehr viele Nuancen, die man vom Sauvignon Blanc kennt, vereint. Und es ist eben ein Geheimtipp Slowenien-Osteuropa, wo wir, glaube ich, unseren Blick öfters mal nach Osten richten sollen. Mhm. Es gibt dort unglaublich spannende Weine.
Süßweine
haben wir auch.
Oder auch auf den
aber auch andere trockene Vertreter noch. Und wie gesagt, da kann man viel entdecken. Ich finde mit eines der spannendsten Länder dann tatsächlich noch Kroatien, wenn man Osteuropa sich anguckt. So die Halbinsel Istrien und so, da passiert wirklich extrem viel. Und das ist
spannend. Was kostet?
Es geht perfekt weiter mit Rotgrill. Also,
ja, ich freue mich da sehr drauf. Ich sehe da schon die.
Der liegt so bei 25 bis 29
Euro. Und wo kriegt man sowas?
Es gibt den ein oder anderen Online-Händler, der relativ viel Osteuropa in seinem Sortiment hat. Mhm. Also Edi Simčić, Sauvignon Blanc, googeln, findet man.
Das ist sehr gut.
Vielleicht nicht mehr den 21er, sondern dann vielleicht schon 22.
Ach so, das ist nicht der aktuelle?
Nee, es gibt schon 22. Wahrscheinlich gibt es jetzt sogar auch schon 23, da bin ich mir jetzt nicht sicher. aber wir haben eben noch 21 auf der Karte. Wir haben von ihm auch ein paar Lagenweine auf der Karte, die sind dann auch noch ein bisschen gereift. Dann haben wir 2019 zum Beispiel. Mhm. Und das sind auch Weine, die ein gutes Potenzial mit sich bringen und die schon auch schön reifen können, auf jeden Fall. Ja.
Wo führst du uns jetzt hin?
Jetzt gehen wir gar nicht so weit weg. Wir bleiben in Deutschland. Jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere denken.
Wir bleiben in Deutschland. Wir waren gerade in Slowenien. Also, ich weiß nicht.
Ja, aber wir sind ja in Deutschland.
Ach so, richtig. Ich habe jetzt gerade leicht irritiert. Wir bleiben in Deutschland.
Wir gehen von Slowenien zurück in unsere Heimat nach Deutschland.
15 Volumenprozent mit 0,1. Ja,
mit 0,1 und dicht.
Und jetzt wird der ein oder andere Zuhörer vielleicht sagen, ja, aber Geheimtipp aus Deutschland, da kennt man doch alles.
Nein, nein, der Max hat da was rausgesucht.
Ja, also das ist bestimmt ein Wein, den der ein oder andere auch schon mal getrunken hat. Aber ich finde, was immer noch als Geheimtipp zu sehen ist, ist einerseits deutscher Rotwein und vor allen Dingen deutscher Spätburgunder. Weil wir haben natürlich ein riesengroßes Vorbild, wenn man über Spätburgunder redet. Und das ist das Burgund. Nur das Burgund hat ein riesengroßes Problem, es ist eigentlich nahezu unbezahlbar geworden.
Ich wollte das wirklich nicht mehr zahlen. Ich habe da letztens so ein bisschen mal so bei die diversen Geschichten mal rumgestöbert und ich habe gedacht so, das wird schwierig.
Genau, und drum sucht man halt nach Alternativen und da führt jetzt seit einigen Jahren einfach kein Weg am deutschen Spätburgunder vorbei, weil wir haben eine super ausgebildete Winzergeneration, die einfach auch viel in Frankreich war und gelernt hat und jetzt gerade so ein bisschen vielleicht auch an einer deutschen Spätburgunder-DNA feilt. Mhm. Aber es zum Beispiel, wir haben ja auch hier im Kinfels viele Gäste aus Skandinavien und die haben das schon verstanden. Die kennen extrem viel deutschen Spätburgunder bei uns, weil sie sagen, ich kriege eine geile Qualität, ich kriege mega Sachen ins Glas und zahle teilweise ein Drittel von
deutlich dem, weniger,
was ich in Burgund
bezahle. Und es ist trotzdem blitzeblank. Ja. Gearbeitet hier in
Deutschland. Ja, aber das habe ich ja schon, ich habe das auch schon vor Jahren gesagt, als wir noch das Trüffelschwein hatten, da habe ich gesagt, die deutschen Weine werden einfach unterschätzt. Und da hat mir jeder Gast, nein, ich trinke nur Burgund und da, es ist schon vor 15, 20 Jahren haben die damit angefangen, saubere, tolle Weine zu produzieren. Keiner hat drauf gehört. Jetzt kommen sie alle dazu, weil es drüben zu teuer wird. Jetzt greifen sie hierzu.
Nee, natürlich hat sich auch gerade in den letzten 15 Jahren die Qualität extrem gesteigert. Mhm. Dazu kommt natürlich auch, dass wir im Moment ganz klar aus weinbautechnischer Sicht zu den Profiteuren des Klimawandels gehören. Es wird wärmer, die Rotweine brauchen einfach ein bisschen mehr Sonne als Weißwein. Das ist einfach so. Aber gerade im Spätburgunderbereich, es ist unsere wichtigste Rotweinrebsorte, sind wir definitiv eine Alternative zum Burgund. Und das möchte ich unseren Zuhörern und vor allem unseren deutschen Zuhörern sagen. Trinkt mehr deutschen Spätburgunder. Wir müssen nicht immer über die Grenzen hinaus gucken. Wir haben das vor der eigenen Haustür. Und deshalb war mir das ganz wichtig, das heute als Geheimtipp mit reinzunehmen. Es ist eine wunderbare Alternative. Wir haben jetzt hier
zwei. Erstmal anstoßen. Darauf stoßen wir an, weil das war echt gut gesagt.
Das ist mir auch sehr, sehr wichtig und deshalb haben wir auch sehr viel deutschen Rotwein, sehr viel Spätburgunder auf der Karte. Das ist jetzt Weingut Christmann, 2020er, aus den Lagen Spätburgunder aus der Pfalz eben. Das Weingut wird geführt von Steffen und Sophie Christmann. Sophie war ja auch vor ein paar Tagen bei uns und hat bei uns ihre große Christmann
Vertikale
mit uns gemacht. Das war wirklich ein großartiges Event. Ja. Und hier haben wir eben ihren Spätburgunder Sophie, als sie zurückkam, ich glaube 2018, hat sie eben als erstes die komplette Rotweinbereitung zu Hause übernommen. Und seitdem haben die Rotweine wirklich einen Quantensprung gemacht. Und 2020 ist jetzt der erste Jahrgang gewesen, wo sie diese neue Klassifizierung aus den Lagen eingeführt haben. Das Weingut Christmann hat sich davon verabschiedet, Gutsweine zu machen. Die machen nur noch sozusagen Ortsweine und dann Lagenweine. Sie kurvitieren hier eigentlich alles und sie konzentrieren sich nur noch auf drei Rebsorten. Machen nur noch Weißburgunder, Riesling und eben Spätburgunder. Was anderes gibt es auf dem Weingut nicht mehr.
Finde ich grundsätzlich immer gut. Das ist wie wenn du vor einem Restaurant stehst, auf die Menükarte guckst und da sind 50 verschiedene Gerichte. Dann gehst du lieber weiter. Wenn du vor einer Karte stehst, wo irgendwie 5 oder so 10 Gerichte drauf sind, dann geh da rein. So finde ich das beim Wein. Kann ich nur begrüßen, wirklich. Qualitativ kannst du dich viel besser konzentrieren, viel geiler liefern und solche Sachen, die wir jetzt im Glas haben, einfach machen.
Und das hat eine schöne Saftigkeit, das hat eine geile Säure.
Das ist auch so tomatig, finde ich halt immer. Das hat so was Tomatisches, Animalisches, Cranberry, Kirsches, irgendwie alles mit dabei. Diese leichte Holznote ist da mit drin und ich finde das.
Was ist denn dieses leicht Bittere hin?
Das kommt einerseits vom Holz, andererseits aber auch von von der Ganztraubenpressung. Wir haben 20 bis 30 Ganztrauben und da sind dann eben auch die Stängel mit dabei. Da kommt auch so ein bisschen das Tomatige dann her. Und so kriegst du halt eine gewisse Phenolik in den Wein.
Einfach finde ich sehr angenehm.
Ist nicht unangenehm. Mittel, ja. Typisch fürs Burgunder und das wird eben auch adaptiert. Und ich finde trotzdem, Christmann hat sehr viel burgundische Einklänge, aber es ist für mich auch eins der Weingüter, was am ehesten einen deutschen Spätburgunder-Stil vertritt. Ja, und das finde ich auch ganz spannend. Da werden wir sicherlich in den nächsten Jahren noch viel von hören. Aber es war mir eben wichtig, das heute zu zeigen und zu sagen, trinkt mehr deutschen Rotwein und vor allen Dingen mehr deutschen Spätburgunder. Es ist natürlich so, wir haben wieder das Problem, viele Gäste schreckt die Farbe schon ab, weil das Spätburgunder ist immer ein relativ heller Wein.
Ja.
Du wirst aus einem
Spätburgunder... Aber immer wieder, ja. Erzähl mal, es immer wieder, dass es hell ist, ja, aber es bedeutet nicht, dass er flach ist.
Aber wir haben ja nun auch in Deutschland, wir sind ja jetzt bei AC Christmann in der Pfalz, wir haben ja mehrere Anbaugebiete in Deutschland, die Spätburgunder machen. Und da haben wir natürlich auch stilistische Unterschiede, sage ich mal.
Ne? Also ja gut, aber du wirst ja aus dem Spätburgunder wirst du nie die Farbe von einem Cabernet Sauvignon oder einem Merlot rauskriegen. Ne? Das aber, darf man auch nicht vergessen.
Aber wenn die Gäste eben einen Pinot Noir aus Frankreich bestellen, ist die Farbe auch nicht wesentlich anders,
sage ich mal. So, aber das ist ja das, was Max auch immer wieder erzählt. Ja.
Genau, und das finde ich halt dann eben gerade, weil das, was Max halt eben gesagt hat, dass du halt eben so viele Spätburgunder aus verschiedenen Regionen bei uns mit auf die Karte gesetzt hast, das gibt halt eben uns im Service natürlich auch die Möglichkeit, eine große Diversität den Gästen.
Großen Spielraum. Große,
riesengroßen Spielraum,
ja, weil wir haben das ist eine Riesenwiese.
Grund, sage ich mal.
Genau.
Dann haben wir noch die Überseegeschichte. Aber diese deutschen Veranstaltungen, die sind halt einfach auch pro Anbaugebiet und pro Winzer haben die halt einfach einen Stil. Und ich finde es so spannend und ich finde es halt eben auch cool, wenn die Gäste sich darauf einlassen, weil sie halt in 99,9% der Fälle nicht enttäuscht werden. Und das ist das.
Das ist, ja, jetzt eben, die Leute lassen sich deutlich mehr darauf ein. Das ist das Spannende daran, dass viele angefangen haben zu verstehen, was auch Max sagte, dass es eben, dass man im Glas eine Top-Qualität kriegt zu deutlich schmaleren Preis. Ja. Und da sind die Leute alle hinterher.
Jetzt, also der kostet in Deutschland 26 bis 30 Euro ungefähr, der Wein. Wenn du die Qualität im Burgund haben willst, bist du locker ein Fuffi los. Mhm.
Das ist Doppelte. Mhm. Ich hätte jetzt sogar fast das Dreifache gesagt. Also ja, so bei 60, 70 Euro wäre ich gelandet.
Das wäre das Doppelte dann?
Nein, bei 60, also 75 Euro meine ich das Dreifache. 25, ja gut, ich gedacht, 78 Euro, mein Gott, jetzt lass mich doch. 26 Euro, finde ich, ist für den Wein gar nichts.
Nicht, also, du hast...
Und den kannst du auch so, da brauchst du nichts zu essen, den kannst du auch richtig schön.
Oder so, wenn so ein bisschen Schinkenkäse.
Ja, genau. Mehr brauchst du nicht.
Da brauchst du nichts Kompliziertes dazu, aber es ist ein Wein, der einfach Laune macht zum Trinken.
Für 26 Euro, ich finde, wenn du 0,1 im Glas hast, hat das einen Wert von 15 Euro.
Ja, locker.
Und wenn du das dann auf die Flasche, also für mich, ne, man muss es ja nochmal sehen, also in der nerdigen Veranstaltung bei uns. Ich finde es bockstark, plus ich finde es sehr vielschichtig, aber auch juicy, das ist Saft.
Ja, genau, das ist einfach. Den kannst du auch im Sommer kannst du den trinken. Leicht gekühlt, so ganz, ganz leicht. 2-3 Grad runter, kannst du geil saufen. Jetzt apropos Sommer, heute ist ja so ein kalter, windiger Tag. Lasst uns doch mal ins Ausland, wo es warm ist.
Jetzt hüpfen wir nochmal richtig weit weg. Ob es da so richtig warm ist, glaube ich gar nicht. Wir gehen nach Chile und den Wein habe ich jetzt ausgesucht, so ein bisschen als Geheimtipp für einfach trink mehr Übersee. Also wir haben eine relativ
große... Was sollen die denn alle saufen? Wir sagen, trink mehr dies, trink mehr das.
Naja, die müssen ja jeden Tag kommen.
Und saufen. Und
saufen. Nein, wir wollen ja einfach nur Anreize bieten. Also jeder soll natürlich das trinken, was ihm schmeckt und was ihm Spaß macht, aber ich finde, man muss einfach als Weintrinker sollte man immer offen Neuem gegenüber sein und neue Sachen entdecken. Und wir haben halt eine sehr große Auswahl mittlerweile an Überseeweinen, weil ich finde, da findet man oft sehr, sehr schöne Überraschungen und die gehört für mich auch dazu. Wir sind jetzt bei Vinos Alcohuas.
Vinos Alcoholos?
Ja, so ähnlich. Rebsorte Syrah, Tococo, Jahrgang ist 2020.
Tococo ist eine Rebsorte?
Nein, so heißt der Wein. Die Rebsorte heißt Syrah. Okay. Und wir sind im Norden von Chile, ganz nah an der Atacama-Wüste. Und der Weinberg für diesen Wein liegt auf 1788 Metern.
Okay, jetzt verstehe ich das mit der Wärme vielleicht. Ja,
von daher, so warm ist es da.
Aber nicht. Wüste, weißt du, erst als du Wüste gesagt hast, wollte ich schon einspringen und sagen, ey, da ist doch eine Wüste, da muss es doch warm sein.
Naja, Wüste ist ja nicht unbedingt warm, sondern Wüste bezeichnet einfach nur eine sehr triste und monotone Landschaft.
Und es ist vor allen Dingen sehr trocken. Es ist, die Atacama-Wüste ist die trockenste Wüste der Welt.
Anna, sorry. Danke.
Ich habe es nur auch selber erst gelernt vor kurzem.
Hier vor allen Dingen haben wir eben Trockenheit. Also die Atacama-Wüste gehört oder ist die trockenste Wüste der Welt. Dann hier eben gepaart dazu, dass es dann in die Anden reinläuft. Dadurch kriegen wir die Höhe mit dazu. Das Weingut betreibt Weinbau nur zwischen 1650 und 2261 Metern.
Das sind die Höhenangaben.
Das sind die Höhenangaben. Jetzt haben wir es raus. Ja. Ich habe mich nämlich auf der Flasche ist. Was ist das für ein Gockel?
Er hat einen
Putz. Das ist so ein Spatz, glaube ich.
Ich würde sagen, das ist der Tokoko-Vogel, der in den Weinreben.
Und an der Seite, also nur für euch, damit man es ein bisschen beschreibt, an der Seite neben diesem wunderbaren Vogel ist so gestrichen, ja, weiße Linie, die so ein Zickzack ist. Wir haben erst gedacht, dass der Vogel, der da hin und her gesprungen ist. Ich habe zuerst die Weihnachtszahl oder ein Sternzeichen, aber alles nicht. Und wo Max das jetzt erklärt, leuchtet es ein, sind die Höhen und das höchste ist 2200 und ein Meter.
Ja.
Sehe ich das richtig? Ich bin blind.
2261 muss.
Oder?
2201 Meter. Ja, das ist der höchste Weinberg.
Und der kleinste ist 1650.
Genau.
Jetzt haben wir es rausgefunden. Das Geheimnis ist gelüftet.
Das Geheimnis ist gelüftet, verdammt. Genau.
Ey, das
und,
ist.
Ich hab den Wein bis jetzt auch erst einmal probiert und ich habe jetzt gerade reingeschnüffelt.
Ja, lass uns mal nicht nur schnüffeln, sondern auch probieren.
Ich habe mich direkt wieder neu in den Wein verliebt.
Ist das absurd, Freunde?
Nee, das ist nicht absurd, das ist lecker.
Unglaublich.
Was geil. Kostet denn sowas hier?
Oh mein Gott.
Das Fläschchen liegt bei knapp 50 Euro.
Naja.
Ja, es ist ja auch ein Wegchen, was es hinter sich hat, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, und es ist ein Einzellagenwein, das ist relativ komplex gemacht. Der Wein wird 22 Monate in großen alten Holzfässern ausgebaut, wächst auf Granitböden, ist ein sehr puristischer Wein auf der einen Seite, also er transportiert wirklich den Boden und die Kühle durch die Höhe sehr schön ins Glas. Es ist kein Syrah kann ja, wir hatten ja auch schon unsere Syrah-Folge, kann ja auch manchmal so ein bisschen marmeladig werden oder wenn du an unsere australische Shiraz oder so denkst, sehr fett, sehr alkoholreich werden. Das hier hat eine unglaublich schöne Frische, das hat eine Kühle, das hat eine Pfeffrigkeit, das stinkt nach schwarzem Pfeffer.
Das, was ich total, woran ich so gedacht habe, also das soll überhaupt nicht abwertend klingen, das ist nur eine Assoziation. Kennt ihr aus der Haribo-Tüte die Fledermäuse mit Rot?
Mit Lakritz.
Mit Lakritz
und Rot. Ekelhaft.
Nicht, dass ich das von der Fruchtextraktigkeit so meine, dass der so
ist auch alles künstlich.
Quietschig ist und so, aber du hast so eine leichte Lakritznote mit dieser Cranberry-Brombeer-Geschichte und halt eben diese super krasse Pfeffer, finde ich. Also es ist
Pfeffer rieche ich auch, aber ich rieche auch so mit, also ein bisschen mit,
ja, das hat so ein bisschen, Metall. Das kommt von, da bin ich jetzt bei deiner Jodigkeit aus dem letzten Podcast, weil hier finde ich jetzt, das kommt halt auch einerseits so ein bisschen durch die Granitböden.
Genau, das riecht man total raus, das ist Wahnsinn. Ich finde das das ist sehr spannend auch.
Ja, und das dazu möchte ich jetzt einfach Fleisch,
Lamm,
genau, wo ein bisschen so mit Rosmarin, also da
Fett und Kartoffeln und fertig. Und Soße.
Das muss auch gar nicht geschoben. Also ich will es schon noch
blutig. Ja, genau. Wirklich aber geil, aber kräftiges Lamm, nicht so dieses Wischiwaschi-Lamm, was nach gar nichts schmeckt.
Schon ein bisschen Hammel schmeckt.
Und am Knochen am besten. Und dann schön runtergeschnitten und das dazu, perfekt. Rosmarin bin ich voll bei dir. Richtig lecker und dann geilen schwarzen frischen Pfeffer drüber. Bombe, hast gewonnen.
Tatsächlich würde ich, glaube ich, in der Blindprobe gar nicht auf Übersee kommen. Ich würde das tatsächlich an die nördliche Rhone nach Cornasse oder so stecken, weil es riecht wie Rhone. Und das finde ich faszinierend und das macht unglaublich viel Spaß. Das ist für mich ganz, ganz großer Syrah aus einer sehr, sehr kühlen und unbekannten Ecke. Also es ist selbst für Chile einfach ein Weinbaugebiet, was, selbst wenn man sich in Chile ein bisschen auskennt, hat man aus der Ecke in der Regel noch nicht relativ viel Wein getrunken. Und von daher finde ich auch wieder Geheimtipp, Syrah aus Chile, Syrah aus der Nähe der Atacama-Wüste, aber generell einfach diesen Geheimtipp Übersee, dass man einfach
wenn ihr das sehen könntet, naja, vielleicht wird ja das oft mal ein paar Bildchen rausschneiden. Die sitzt
ich
hier.
Ich wollte einfach sagen, Leute, diese Chile-Runde, also ich bin jetzt ein bisschen in diesem Wine-Game drin. Nicht ansatzweise so lange, wie ich gerne möchte, und bin jetzt seit einem Jahr bei euch im Restaurant. Und ich muss einfach sagen, dass ich dieses Land Chile, ich liebe dieses Land, was die Weine angeht. Ich bin so ein Fan von diesem Land mit den Weinen, weil das so vielschichtig ist, weil es aber trotzdem eben auch so classy gemacht werden kann, dass du so verschiedene klimatische Einflüsse
hast. Ja, du hast ja auch unterschiedliche klimatische Einflüsse.
Ja, genau. Du hast drei Regionen also drei klimatische Einflüsse, sage ich mal, die halt so viel mit den Weinen machen können, ob es jetzt weiße Rebsorten sind oder rote Rebsorten sind. Das ist so viel Diversität, die es da gibt, alleine durch das Land, wie das halt ist, von den Bergen her, von den Küstenkordilleren her, vom Humboldtstrom. Ist das Humboldtstrom? Oder Humboldtstrom?
Humboldt.
Ja, okay. Finde ich das einfach so unglaublich spannend. Ich habe bis jetzt nur Weine aus diesem Land getrunken, die ich unfassbar krass abfeiere, weil die säbeln mir den Gaumen. Ja,
aber alles eher in der oberen Liga. Ne? Also wir haben natürlich viel auch im Supermarkt aus Chile stehen. Das ist dann schon so,
wo ich sage,
das muss man ganz klar wieder differenzieren. Also, es gibt unglaublich großartige Weine aus Chile, aber es gibt auch viel Scheiß aus Chile. Aber das ist wie in jeder anderen Region auch.
Ja, das
absolut. Hier ging es jetzt auch gar nicht primär um Chile. Natürlich ist das jetzt ein geiler Vertreter für Chile, sondern es ging mir generell drauf um Übersee. Ja, die sind kurz die Pferde mit
denen. Ja.
Die ist auch heute echt.
Ich bleib hier, ich trinke den Wein aus.
Das kannst du ruhig bleiben. Weiß denn einer von euch, was in Chile so gegessen wird?
Ich würde sagen, sehr rustikal.
Ja, also du hast ja, einerseits hast du sehr viel Fisch natürlich auch. Du hast ja also auch so diese Ceviche-Geschichten und so teilweise in der Küche. Du hast aber natürlich auch tierische Produkte andererseits. Ich glaube auch, dass es eher rustikal ist, aber ich kenne mich jetzt in der chilenischen Küche.
Ja, ich auch nicht, deswegen frage ich.
Aber es ist, glaube ich, hier
tatsächlich, glaube ich, südamerikanische Küche.
Koriander, ja. Chili, diese ganzen
Avocado, ne, ganz viel Guacamole geht dahin. So ein bisschen so Taco-like. Die machen da Rollen mit Bohnen.
Da ein richtiges Stück Fleisch an.
Die Chile hat auch sehr, sehr gutes Fleisch. Die produzieren auch gutes Fleisch tatsächlich.
Nichts oder halt
inzwischen.
So eine Platte, so wie du halt eben meintest, schon bei dem Spätburgunder mit irgendwie ein bisschen mehr gepökelten Fleisch, sag ich mal, oder
Luftgetrocknet.
Genau, so in die Richtung. Und Leute, trinkt mehr Übersee, wenn ihr die Möglichkeit habt. Chile, das pfeffert euch den Gaumen ins Jenseits.
Leute, trinkt überhaupt mehr, weil
es gibt so viel zu entdecken. Das waren jetzt mal vier unserer Geheimtipps, die teilweise stellvertretend für Regionen oder Länder eben auch stehen, und es gibt so viel zu entdecken.
Absolut.
Es wäre langweilig, immer das Gleiche zu trinken. Und
ich glaube, wir werden noch im Laufe unserer Podcast-Folgen bestimmt noch ein, zwei Sachen euch präsentieren können. Max ist ständig auf der Suche. Falls ihr irgendwas gefunden habt, was total krass ist, schreibt das bitte unbedingt in die Kommentare rein.
Wie viel kosten?
Anna hat sich bereit erklärt, alles zu saufen, was ihr
Wir verkosten das zusammen.
Also, sie möchte aber gerne immer dieses hochwertige Zeug haben. ich bedanke mich recht herzlich. Du bist schon versaut.
Max hat uns mit seiner Weinkarte, die jetzt bei fast 500, 599, 58, was? Wir sind bei 300 Positionen.
Wir haben mal mit 70 angefangen, ne? Ich möchte es nur mal dazu sagen.
Ja.
Und es war so gesagt, Max, bitte erstmal nicht mehr. Alles klar, ja, kein Problem. Boah, wir sind jetzt bei 150. Warte, was? Wie viel haben wir denn jetzt? 350, was? Also, es kommt immer was Neues dazu. Ich glaube nicht, dass wir von jeder Flasche irgendwie einen Karton haben. Es gibt auch sehr, sehr krasse Raritäten, die wir hier auf der Karte haben. Sehr viele spannende Dinge, also kein Mainstream eben. Und das sind auch die Weine, die wir heute euch präsentiert haben. Es ist kein Mainstream, deswegen auch ein Geheimtipp.
Ja, absolut.
In diesem Sinne,
cheers.
Bis nächste Woche, macht's gut.
Vielen Dank.
Tschö.
Tschüss.
Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinfields Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.